Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der Salewa-Athlet und Profi-Paraglider Thomas Friedrich. Tommy ist nicht nur ein passionierter Gleitschirmpilot, sondern auch ein erfahrener Bergsteiger. Er kombiniert das Paragleiten mit dem Berglaufen und dem Skibergsteigen. Er ist der bisher jüngste Red Bull X-Alps-Teilnehmer und leitet in seiner Grazer Heimat noch eine Flugschule. Ich habe mich im Podcast mit ihm über die Trendsportart Hike and Fly, über seine Wettkämpfe und das dazugehörige Training unterhalten. Wir sind aber auch in tiefgründige Themen wie zum Beispiel die Bedeutung von Freiheit eingetaucht und haben über Tommys Zukunftspläne gesprochen. Also, ganz viel Spaß beim Zuhören, ab geht's ins Gespräch mit Tommy Friedrich.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Tommy, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Servus, freut mich, dass ich da sein darf.
Tommy, wir starten unsere Interviewfolgen immer mit den gleichen 5 Fragen für jeden Gast. Die sollen einfach so einen kurzen Überblick geben über die Person, die mir da immer gegenüber sitzt. Und die erste Frage ist ganz easy, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin der Tommy, komme aus Graz und bin Paraglide-Pilot und Teilnehmer bei den Red Bull X-Alps.
Jetzt hast du gerade die erste Teilfrage der zweiten Frage schon beantwortet, nämlich wo kommst du her und wo lebst du aktuell? Das ist eigentlich genau die Antwort, oder?
Genau, ja. Ich komme aus Graz und wohne jetzt auch in der Nähe von Graz, ein bisschen weiter im Norden, direkt auf unserem Hügelberg. Und ja, genau.
Auf welchem Gipfel warst du zuletzt?
Auf welchem Gipfel war ich zuletzt? Wahrscheinlich mein Hausberg gestern. Genau, ja.
Das ist der große Luxus, wenn man einen Hausberg hat, gell?
So ist es, ja.
Hast du ein Bergerlebnis, das besonders raussticht, wo du sagst, das ist das schönste Bergerlebnis, das ich je hatte?
Boah, jetzt auf die Schnelle, glaube ich, ist sehr schwer zu sagen. Es sind einfach sehr, sehr, sehr viele. Ja. Und speziell bei Rennen erlebst du einfach so, so viel mega geile Momente. Und ja, Bergerlebnis war nicht wirklich ein spezielles, glaube ich, ne?
Ja, es geht meistens so. Es ist immer schwer, eins rauszupicken.
Sehr schwer.
Hast du ein Lebensmotto oder ein Credo, wo du sagst, nach dem lebe ich oder nach dem versuche ich irgendwie mein Leben aufzuziehen?
Boah, ich glaube, ich bin schon eigentlich ein Mensch, der sehr vieles gerne auf sich zukommen lässt. Und da ist auch so ein bisschen mein Motto. Also einfach ja, schauen, wie es kommt und irgendwie das Beste daraus machen. Und bin, glaube ich, grundsätzlich schon ein sehr positiv eingestellter Mensch. So, ja, hat es bis jetzt immer recht gut funktioniert.
Ja, sehr cool. Ich glaube, damit lässt sich gut durchs Leben gehen. Tom, jetzt hast du gerade gesagt, du lebst in Graz. Wir nehmen jetzt heute hier bei mir in Innsbruck auf. Was verschlägt dich hierher?
Ja, Freunde einerseits natürlich und andererseits morgen das Red Bull 400. Sehr, sehr cooles Event und war noch nie dabei, wollte immer schon mitmachen. Und jetzt morgen eben die Möglichkeit, hat sich gut ergeben, Ende der Saison für mich und passt gerade gut rein. Genau, freue mich auf morgen auf jeden Fall.
Vielleicht da ein kurzer Kontext an der Stelle, quasi Wettkampfformat, wo man eine Skisprungschanze von unten bis nach ganz oben hochrennt, so schnell wie möglich, oder? So 400 Höhenmeter sind es?
Es sind 400 Meter.
Oder 400 Meter Strecke.
130 Höhenmeter oder so, ja. Also richtig, richtig reinhalten.
Und ist just for fun oder irgendwelche Ambitionen?
Ich glaube, durch das, dass ich weiß, wer sonst noch so an der Startlinie steht, einige gute Freunde von mir, glaube ich eher just for fun, ja.
Ja, sehr cool.
Wenn ihr danach nur runterfliegen dürft und das im Rennen mitgewertet wird, dann vielleicht eher...
Damit anders so, ausschauen, oder?
So vielleicht schwieriger.
Ja, cool. Also ich höre da schon so ein bisschen raus, du fliegst nicht nur, sondern du machst schon auch irgendwo viele andere Bergsportarten. Lass uns mal mit dem ganzen Thema oder in das Thema Gleitschirmfliegen und auch die Sportart Hike and Fly einsteigen. Wie hat es bei dir eigentlich angefangen? Also wie kamst du zum Fliegen? Ist ja jetzt keine Sportart, wo man sagt, ja gut... Hier jetzt zum Beispiel in Tirol, jeder Tiroler steht gefühlt mit 2 oder 3 Jahren auf den Ski. Ja. Ist jetzt im Gleitschirmfliegen nicht unbedingt so?
Ja, bei mir war es schon so.
Ja?
Mein Vater hat eine Flugschule in Graz, die inzwischen ich mit einem Kollegen, Simon Oberaner, mache, der auch bei den X-Alps dabei ist. Und ja, also dadurch eben von Kind auf wirklich immer mit der Sportart irgendwie in Kontakt gewesen. Und mein Papa war eben auch sehr, sehr, sehr ambitioniert, was das Streckenfliegen angeht und auch so sehr viel in die Berge unterwegs gewesen. Und ja, dadurch eben immer so ein bisschen der Kontaktpunkt zum Fliegen da gewesen. Und für mich ist es wirklich ein bisschen wie Skifahren, wo einfach nie so wirklich die Frage da war, okay, mache ich das? Sondern es war immer da, es war immer Teil von meinem Leben. Und dann natürlich später einfach, ja, irgendwie der Weg, das dann eben irgendwie wettkampfmäßig zu machen, weil es, ja, ich habe sehr früh angefangen damit. Und
was heißt denn sehr früh? Also
es gibt natürlich Regeln, wann du mit der Sportart beginnen darfst. Grundsätzlich ist es bei uns in Österreich so, dass du darfst mit 14 mit der Ausbildung beginnen und darfst mit 15 den Schein machen.
Okay.
In Deutschland ist es genau um ein Jahr später quasi.
Okay.
Hängen wir jetzt aber nicht auf
der, ja, du,
auf
dem,
aber ich glaube, es ist so. Und habe dann damals wirklich eigentlich mit 11 Jahren meinen ersten Höhenflug gemacht. Also ich bin das erste Mal wirklich runtergeflogen. War ganz eine lustige Story, weil ich habe meinen Papa immer so ein bisschen geärgert und halt gesagt, wow, wann fliege ich von oben? Und habe die Jahre, bevor ich das erste Mal wirklich von einem Berg quasi runtergeflogen bin, sehr, sehr viel auf dem Übungshang, wo man einfach beginnt, den Schirm aufzuziehen und dann die ersten Schritte macht und dann das erste Mal abhebt, wo wir jetzt auch unsere Schulung machen, einfach sehr, sehr viel geübt und dann halt immer mit den Kursen, mit den Leuten mit quasi geübt und die sind dann irgendwann raufgefahren und ich bin halt unten auf meinem Übungshang geblieben. Und habe halt immer so ein bisschen gestichelt quasi als Kind und habe gesagt, okay, und wann fahre ich jetzt dann mit rauf? Und an einem Tag hat er dann gesagt, ja passt, pack ein, jetzt fahren wir rauf. Und ich war so, was? Und habe dann eben meinen ersten Flug von oben gemacht, was wirklich ja seitdem halt einfach, ich wollte halt nichts mehr anders machen.
Und die Mama hat dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Also. So ungefähr, es war schon so, natürlich daheim dann früher dann nur mit Schule und allem, es war dann immer so, okay, jetzt reicht es mal mit dem Thema, jetzt konzentriere dich mal auf was anderes. Was ich, ja, durch das, dass ich eben mein Hobby also ein bisschen zum Beruf gemacht habe, dann irgendwann natürlich jetzt nicht mehr so ist. Was sehr, sehr cool ist. Aber damals, wenn ich so zurückdenke, war das ja oft einmal nicht so einfach.
Ja, glaube ich. Okay, aber heißt, dann machst du ja die Sportart wirklich trotz deines jungen Alters schon echt mega, mega lang?
Ja, also seit ich 11 bin eigentlich.
Ja, verrückt. Wie siehst du die Entwicklung im Sport? Weil ich habe schon das Gefühl, dass es vor allem in den letzten Jahren nochmal voll den Zuwachs gegeben hat. Also sowohl an Leuten, die fliegen, als auch an Ausrüstung, die spezifisch dafür entwickelt wird, als auch an Events und so weiter. Also dieses Hike and Fly ist schon so eine kleine Trendsportart auch geworden, oder?
Natürlich, also das Paragliden ist ja eigentlich so ein bisschen aus dem Hike and Fly entstanden. Also man hat dann Schirm genommen und dann ganz am Anfang, in den Anfangszeiten, weit vor meiner Zeit, waren es Fallschirme, wo man bergauf gegangen ist und gesagt hat, okay, wir kommen wieder runter, ich will nicht runtergehen und fliege halt mit meinem Fallschirm, mit dem ich normal aus dem Flugzeug springe, dann halt einen Berg runter. Und dahin geht es natürlich auch zurück und das ist natürlich auch in den letzten Jahren sehr stark zum Trend geworden, weil einfach sehr viele Leute sagen, okay, wenn ich irgendwo nach dem Berg steigen oder wenn ich am Berg raufgehe, ich will nicht mehr runtergehen, super cool, ich kann das verbinden und kann danach runterfliegen. Und so kommen auch sehr viele Leute zu uns und sagen, sie wollen mit der Sportart beginnen, weil sie eben sie das Runtergehen sparen wollen oder das eben irgendwie anders machen wollen.
Ja. Ich finde es krass, was da für ein Potenzial auch entsteht bei der Tourenplanung. Also wir hatten es jetzt gerade off Mike schon davor ganz kurz, verrückt, was da für Potenziale entstehen, so Thema Hochtouren und so weiter, wenn du ja einfach deinen Abstieg so drastisch verkürzt, beziehungsweise wir hatten einen Fabi Buhl hier auch mal im Podcast und der hat erzählt, dass er teilweise auch zu Einstiegen sogar hochfliegt, dann mit Thermik und so weiter. Also sehr crazy, was da für Möglichkeiten entstehen.
Ja, also ich denke es mir selber jedes Mal wieder eigentlich, was da wirklich möglich ist oder was da funktioniert. Speziell das dann mit dem Bergsteigen irgendwie zu kombinieren, da entstehen Möglichkeiten, das ist unglaublich. Und ich glaube, es gibt wenig Luftfahrzeuge oder wenig Dinge, mit denen man irgendwie, ja, wenn die Bedingungen passen, irgendwie einfacher sich fortbewegen kann. Oft einmal auch. Natürlich immer sehr stark gebunden an die Verhältnisse, ans Wetter und speziell auch natürlich an mein Können. Und das wird meiner Meinung nach natürlich dann schon oft auch unterschätzt, dass sehr viele Leute halt, speziell wenn sie aus dem Bergsport kommen, dort vielleicht sehr, sehr gut sind, dann im Paragliden beginnen und oft einmal das ein bisschen unterschätzen und dann sagen, okay, Fabi Buhl oder ganz viele andere große Namen, die da eben so extrem coole Projekte dadurch auch machen können und so sehr viele Möglichkeiten dadurch auch haben und dann daherkommen und sagen, okay, ich mache das jetzt genau so. Und aber eben, wie ich vorher schon gesagt habe, das Thema Paragliden oder das im Alpinismus zu machen, ist einfach sehr, sehr komplex. Und das wird oft dann ein bisschen unterschätzt.
Mhm. Ja, da müssen wir später mal nochmal drauf kommen. Stichwort Können. Würdest du sagen, prinzipiell ist Paragliden eine Sportart, die für jedermann ist oder jeder Frau? Also kann ich rein theoretisch mit jeder Grundvoraussetzung starten oder braucht schon gewisse Kriterien, die ich erfüllen muss, um zu sagen, okay, komm, jetzt starte ich die Ausbildung?
Ja, also ich würde schon definitiv sagen, dass es ein Sport ist, den jeder machen kann. Aber, großes Aber, es kommt natürlich immer darauf an, okay, wie will ich das Ganze ausüben? Und was bin ich für ein Typ Mensch? Inwieweit kann ich, wie soll ich das sagen, nie selbst einschätzen und auch sagen, okay, bei den Bedingungen kann ich fliegen und bei anderen nicht. Also wenn ich gute Bedingungen habe, dann ist Fliegen ein sehr, sehr, sehr einfacher Sport. Nur die Komplexität entsteht darin, wenn die Verhältnisse nicht mehr so gut sind oder wenn eben irgendeine Schwierigkeit dazukommt, wenn die Schirme schwieriger werden, wenn die Startplätze schwieriger werden. Und darin besteht, glaube ich, der schmale Grat, wo ich zwischen dem, dass ich sagen kann, okay, jedermann kann fliegen und für manche ist es halt vielleicht einfach aus Mentalitätsgründen oder anderen Gründen halt nicht die richtige Sportart. Mhm. Und das ist, glaube ich, speziell am Anfang sehr, sehr wichtig, wirklich einfach kleine Schritte zu gehen. Und das am Anfang nicht zu übertreiben, weil das geht eben sehr, sehr schnell. Also ich kann immer unterm Limit gehen, nur sobald ich einen Schritt drüber bin, ist es halt zu viel.
Ja, und die Konsequenzen sind halt so krass. Es ist genau. Irgendwie keine Sportart, die nicht so doppelten Boden hat, sondern wenn halt was schief geht, dann geht es halt meistens drastisch genau. Schief, oder?
Und das ist eben oft einmal, speziell am Anfang, so ein bisschen schwer, wie soll ich sagen, die Gefahr ist oft einmal nicht so sichtbar. Also wenn ich mit dem Rad fahre und in einer Kurve geradeaus fahre und in die Leitplanke fahre, weiß ich, das tut weh. Nur beim Fliegen ist das oft einmal nicht so greifbar. Das heißt, ich fliege runter und komme jetzt mal gut auf und sage mir, eigentlich geht das eh ganz gut. Und wenn es mal ein bisschen eine härtere Landung ist, ja, auch nicht so schlimm. Aber es ist eben ein sehr, sehr schmaler Grat, dass ich dann irgendwie ja, gröber einen Fehler mache und mir einfach wehtut dabei. Mhm. Und das ist eben oft einmal in der Sportart, was ich so sehe, nicht so greifbar.
Mhm. Wie werde ich da besser? Also geht es nur über die Erfahrung, oder?
Sehr, sehr viel Erfahrung. Ja. Es ist einfach sehr, sehr viel Erfahrungssache, aber natürlich auch Übungssache. Also wie viel Zeit investiere ich in die ganze Sportart? Und man sieht bei sehr vielen Alpinisten oder bei sehr vielen Sportlern, die in anderen Sportarten gut sind und dann mit dem Paragliden beginnen, wie schnell einmal was weitergeht und wie schnell ich das richtig gut lernen kann. Nur eben auch wieder ein sehr, sehr schmaler Grat, das eben nicht zu übertreiben und das Learning eben so zu machen für mich, nur eben nicht einmal über das drüber zu gehen.
Ja.
Oft einmal machen die Leute halt auch schlechte Erfahrungen und dann das wirft die halt dann oft einmal sehr, sehr weit wieder zurück. Und das darf ich eben nicht machen.
Ja, glaube ich. Ehrlicherweise ist das einer der Gründe, warum ich bisher das Fliegen immer so ein bisschen außen vor gelassen habe, weil ich habe voll die Faszination für den Sport habe ja auch schon gesagt, für mich bietet es unglaublich viele Möglichkeiten und ist schon auch so ein Synonym für Freiheit irgendwie auf eine Art und Weise. Aber ich habe mir immer gesagt, wenn ich das mache, dann will ich das regelmäßig machen, um eben die Skills aufzubauen und die auch zu behalten. Und momentan, glaube ich, wäre das einfach nicht möglich, allein von den Gegebenheiten her, Zeit und so weiter. Und das ist dann für mich einfach der Grund zu sagen, nee, okay, es passt halt jetzt irgendwie momentan noch nicht so richtig. Es ist halt einfach kein Hobby, was du so, weiß nicht, zweimal im Monat dann halt machst. Oder?
Eben, das ist der Punkt. Also ich sage, es ist schon eine Sportart, die sehr, sehr viel Zeit braucht und die schon auch sehr, sehr schnell einmal gut lernen kann. Nur dann muss ich Zeit investieren. Und bei Leuten, die eben sehr, sehr viele andere Hobbys haben oder in anderen Sportarten vielleicht auch sehr gut sind und da eben, also ich weiß, wie viel Zeit es braucht, in einer Sportart richtig gut zu sein. Und mir fällt es da extrem auf, dann oft einmal so nach der Saison zwei, drei Wochen nicht am Fliegen und dann fliegst du wieder und du knüpfst nicht, auch wenn es jetzt nicht viel ist, dass da abgeht, aber du knüpfst nicht direkt dort wieder an, wo du aufgehört hast. Da reichen zwei, drei Wochen. Das ist beim Paragliden so und es ist beim Klettern fällt es immer so extrem auf. Ja. Ich habe ja Sportart, wo es da sehr, sehr extrem auffällt, wenn du mal kurz eine Pause machst. Und das ist auch am Anfang natürlich ganz extrem so. Wenn ich nicht einfach sehr, sehr viel Zeit in kurzer Zeit mit dem Paragliden verbringe oder das mache, dann braucht es einfach umso mehr Zeit, das zu lernen. Und dann ist es eben auch natürlich nicht so sicher. Das heißt, wenn ich das Ganze sicher lernen will, dann muss ich mir einfach mal sehr, sehr viel Zeit nehmen am Anfang und kann natürlich auch nicht bei so viel Bedingungen fliegen wie später, wenn ich das schon besser beherrsche. Und deshalb ist es einfach ein Sportart, die beim Erlernen einmal sehr, sehr viel Zeit braucht. Und wenn ich die Zeit nicht habe, dann ist es eben schwierig, das gut und sicher von Anfang an zu lernen.
Ja. Nimm uns da mal noch ganz kurz mit. Ich meine, jetzt hast du eine Flugschule. Wie schauen die ersten Steps aus, wenn man es lernt? Also was passiert so in den ersten paar Tagen, in den ersten paar Kursen?
Ja, grundsätzlich kriegt man einen Schirm in die Hand. Und nach ein bisschen Theorie geht es dann eigentlich direkt zum Übungsang. Packt den Schirm aus, dann erklären wir eben, wie das Einhängen funktioniert, wie das, wie alles vorbereitet für den Start dann eben. Und dann beginnt das Ganze einmal mit Aufziehübungen. Das heißt, die beginnen den Schirm, beginnen loszulaufen, den Schirm hochzuziehen und dann einfach einmal das Feeling reinzubekommen, okay, wie kann ich den Schirm steuern und wie kann ich auch die Motorik kombinieren, dass ich laufe und das Laufen richtig time und einfach auch das Steuern vom Schirm dann hinbekomme. Und dann geht es über den Tag einfach den Hang immer ein Stück weiter rauf, bis ich dann eben das erste Mal abhebe und der Boden unter den Füßen weg ist. Und dann mache ich dort eben so viele Übungen, wie ich brauche. Manche brauchen am Anfang ein bisschen mehr Übungen, manche brauchen weniger und lernen das schneller. Und dann geht es rauf zum ersten Höhenflug. Das heißt, ich starte dann wirklich mit 400 Meter Höhenunterschied vom Berg, lauf los, heb ab und bin dann mit Funkverbindung mit den zwei Fluglehrern, also eine ist am Startplatz, eine ist am Landeplatz, verbunden und bekomme da eben meine Anweisungen, wo fliege ich hin, was kann ich machen und genau, und schaue dann, dass ich da wieder sicher landen kann. Und ja, so geht es dann am Anfang einmal dahin, die Flugübungen werden dann komplexer, die Flüge werden länger, dann in weiterer Folge dann auch ein bisschen mit Thermik und ja, bis zum 40. Flug. Und mit dem 40. Flug kann ich, wenn ich bis dorthin vom Level weit genug bin, den Pilotenschein machen in Österreich. Und mit dem Pilotenschein darf ich dann selbstständig fliegen.
Ja, das ist schon eigentlich echt ein Privileg und irgendwie bestimmt ein besonderes Erlebnis. Kurzer Einschub dazu, weil ich habe in der Vorbereitung in einem Interview von dir gelesen, dass du echt auch krass viel Zeit mit wirklich Bodenübungen verbringst, also eben dieses Bodenhandling, Aufziehen und so weiter. Ist es tatsächlich so?
Ja, definitiv. Also speziell, weil ich eben auch so früh mit dem Ganzen begonnen habe. Am Anfang war es einfach nur Groundhandling. Ich habe im Sommerurlaub am Strand meinen Schirm auspackt und habe, wenn der Wind passt hat, stundenlang geübt mit meinem Schirm. Und ist einfach immer noch was ich sehr, sehr gern mache und was auch definitiv für alle Piloten sehr, sehr zu empfehlen ist, weil es einfach extrem eine gute Übung ist fürs Starten, fürs Handling vom Schirm und kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, das viel zu machen.
Ja.
Eben, weil es wirklich eine sehr, sehr gute Übung auch fürs Handling vom Schirm in der Luft ist. Mhm. Am Boden, das Handling vom Schirm ist im Endeffekt schwieriger wie in der Luft, weil in der Luft habe ich mein Pendel, also ich als Pilot bin der tiefste Punkt in dem ganzen System, der Schwerpunkt ist ganz unten. Und das pendelt sich in der Luft grundsätzlich, wenn ich keine Turbulenzen habe, recht gut aus. Wenn ich aber am Boden stehe, muss ich das alles ausgleichen. Und deshalb ist es eben eine super gute Übung auch fürs Fliegen.
Ja, macht Sinn. Lass uns mal über das Thema Ausrüstung sprechen. Kein Deep Dive, aber zumindest einmal grob. Was sind so die wichtigsten Bestandteile deiner Ausrüstung zum Fliegen?
Die drei wichtigsten Sachen sind einmal ein Gurtzeug, der Schirm und der Rettungsschirm. Das sind einmal die Essentials, die ich brauche, dass ich abheben kann. Helm. Rucksack, dass ich den Schirm irgendwie wieder am Berg rauf bekomme und ja, damit kann ich fliegen. Und die leichtesten Ausrüstungen sind irgendwo bei, also nur jetzt Gurtzeug und Schirm, bei 1,3 Kilo. Also das ist wirklich ein Hauch von nichts.
Das ist Wahnsinn, was sich da auch getan hat, oder?
Ja, extrem.
Also du kriegst ja mittlerweile Schirme sogar eine Trailrunning-Weste, oder?
Genau, ja.
Also, in eine größere.
Genau, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist so ein Single-Skin, das ist so ein bisschen ein spezieller Typ von Schirm, der eben nur ein Segel hat, dadurch spare ich mir eben ein bisschen Gewicht, aber er ist auch einfacher zu starten und genau, da bin ich bei 1,3 Kilo, stopfe das Ganze in der Laufweste und bin ready zum Fliegen.
Dann kannst du wirklich richtige Speed-Projekte draus machen, oder? Ja. Wenn du nur Trailrunning-Weste dabei hast, definitiv, dann bist du auch fix irgendwo oben und definitiv. Dann auch fix wieder unten. Aber ich kann mir vorstellen, die ganz leichte Ausrüstung braucht auch dementsprechend das Skillset, um sie zu beherrschen, oder?
Jein, wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich sind die Schirme, also die Single-Skin-Schirme, sehr, sehr einfach. Aber der Speed, also die Geschwindigkeit, der Geschwindigkeitsbereich von meinem Schirm ist nicht allzu hoch. Das heißt, ich brauche wirklich Bedingungen, die gut passen und auch in starke Turbulenzen sind die Schirme nicht so gut. Das heißt, ich würde jetzt kaum empfehlen, mit einem Single-Skin anzufangen oder die ersten Flüge damit zu machen. Aber grundsätzlich, wenn ich die Sportart beherrsche und schon ein bisschen Erfahrung habe, sind das Schirme, die sehr einfach zu fliegen sind. Definitiv.
Wie schaut es aus so mit elektronischen Helferlein und so? Also egal, ob irgendwie zum Navigieren oder Wetterdaten oder sonst was. Was hast du da dabei?
Also bei den Bewerben verwenden wir eigentlich zwei Geräte. Das heißt einmal unser Variometer, das eben das Steigen und Sinken anzeigt mit integrierten GPS und eben Barometer, das ein bisschen genauer ist wie das vom Handy. Also manche Handys haben ja auch barometrische Daten, also barometrische Höhendaten, aber ist eben nie so genau wie das Gerät, das da gibt fürs Fliegen. Und dann eben das Handy, da gibt es so eine App, wo eben alle Daten recht gut aufbereitet werden oder wo ich das mal recht gut anzeigen lassen kann mit Karte. Und das sind eigentlich so meine zwei Hauptgeräte, die ich dann für die Bewerbe verwende. Handy eben so als Around-Ding zum Navigieren damit mache ich eigentlich alles. Also wenn das einmal ausfällt, bin ich ziemlich aufgeschmissen beim Bewerb. Und das reicht. Mehr brauche ich grundsätzlich nicht.
Ja, okay. Würdest du deinen Schützlingen empfehlen, das, was sie in der Ausbildung benutzen, vielleicht dann auch direkt irgendwie zu schauen, hey, damit fange ich dann auch an. Also wenn man sich was Eigenes zulegen will. Ich glaube, bieten ja viele Schulen auch dann an, es einfach rauszukaufen oder zumindest halt gleiches Setup.
Genau,
ja. Macht das wirklich Sinn?
Ich sag grundsätzlich sage ich immer, wenn mir wer fragt, okay, was macht für Ausrüstung Sinn? Ich will anfangen, was soll ich nehmen? Am besten ist natürlich immer auf die Beratung von der Flugschule zu hören. Also ich sehe es speziell auch sehr, sehr stark bei uns oft einmal, dass Leute dann mit Ausrüstung daherkommen, die sie vorher schon von Freunden bekommen haben, die dann halt überhaupt nicht passt. Und speziell am Anfang, speziell in dem Sport Paragliden, ist es so, dass wenn ihr Ausrüstung habt, die nicht perfekt passt, dann werde ich es nicht lang machen. Dann bin ich nicht happy, meine Freunde haben Ausrüstung, mit denen sie super zurechtkommen. Und dann werde ich gleich mal merken, okay, das funktioniert nicht so und damit komme ich nicht so klar und habe es einfach schon sehr, sehr oft miterlebt, dass Leute dann wieder aufgehört haben. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, am Anfang eine Ausrüstung zu haben, die passt, also die vom Gewichtsbereich, also die Schirme haben Gewichtsbereiche, wo ich eben reinfallen muss mit der kompletten Ausrüstung. Und eben, ja, es gibt eben einfach am Markt so, so viel und auch sehr, sehr viel im Anfängerbereich. Also die Schirme sind klassifiziert in A, B, C, D. Und A sind die einfachen Anfängerschirme, die Schulungsschirme. Mhm. Und dann gibt es eben noch Low Level B, das auch zum Anfangen eine Möglichkeit ist, wenn ich sehr emotioniert bin und sage, okay, nach der Schulung beginne ich gleich mit dem Low Level B-Schirm, weil meine Ambitionen vielleicht in Richtung Damage-Fliegen und Streckenfliegen gehen. Auch eine Möglichkeit, aber grundsätzlich zum Anfangen, wie gesagt, ist es sehr, sehr wichtig, einfach wen zu haben, der in dem Sport drin ist. Und dann mich in der Hinsicht berät, weil eben selbst sie da irgendwie rauszusehen oder durchzusehen, ist einfach schwierig, weil es eben einfach so, so viel gibt.
Wie viele Schirme hast du selber? Also ist es auch so, dass irgendwie ohne Ende verschiedene oder sagst du, nee, du hast eh nur eigentlich zwei, drei, mit denen du dann halt alles machen kannst?
Wahrscheinlich sind es dann wirklich nur zwei, drei, mit denen du dann wirklich so im Daily Training unterwegs bist. Aber gesamt natürlich, es häuft sich über die Jahre dann schon sehr, sehr viel an. Also natürlich mit der Flugschule, da haben wir einfach sehr, sehr viel Schirme. Aber auch ich persönlich natürlich, also die Wettkampfschirme der vergangenen Jahre, oft einmal, ich sage dann immer wieder, ja, wenn ich mal irgendwo so Dünensohren zum Beispiel, also im Sand, wo eben die Schirme sehr abgenutzt werden, ja, den behalte ich noch für dann. Und im Endeffekt, liegen dann eben sehr, sehr viele alte Schirme zu Hause. Und es gibt einfach in den Paragliden auch sehr, sehr viele Sparten. Eben Speedgliding, das Wettkampffliegen, also das reine Wettkampffliegen, wo du auch wieder andere Ausrüstung hast. Dann eben für die Hike-and-Fly-Wettkämpfe, was ich eben hauptsächlich mache. Dann kleine Bergschirme, da gibt es auch wieder Unterteilungen. Ein Tandem-Schirm, wo man eben jemanden mitnehmen kann. Ja, also da, es geht noch viel weiter. Also Akrobatikschirme, wo man dann eben so Manöver fliegen kann. Und dafür braucht man eigentlich dann für jede eigene Disziplin wieder einen eigenen Schirm. Und Gurtzeug und Rettungsschirm. Und das häuft sich.
Ja, also am Ende ist es dann doch wie bei jeder Werksportart. Es ist halt einfach ausrüstungsintensiv.
Ich sag, Paragliden ist, glaube ich, fast noch einmal ausrüstungsintensiver, wenn ich es wirklich sehr, sehr stark betreibe wie andere Sportarten. Also es ist schon... Man muss schon ein bisschen ein Materialist sein, um das, wenn man das viel macht.
Einfach. Ja. Okay, Thema Hike-and-Fly-Wettkämpfe. Auch da hat sich ja wahrscheinlich so viel getan, was da an Eventformaten mit dazugekommen ist. Aber Red Bull X-Alps ist schon das Format eigentlich, oder?
Natürlich, also das ist einfach das größte Hike-and-Fly-Rennen, das es gibt. Und natürlich.
Die haben sich auch extrem groß aufgezogen, also mit
so ist es.
Live-Tracking, ja. Live-Übertragung und auch genau. Die Piloten selber mit wirklich großen Reichweiten, wo echt unglaublich viele Menschen zuschauen und das verfolgen.
Genau.
Also da spiegelt sich das so wieder, dass es echt ja, eine ziemlich große Sportart geworden ist, die voll den Zuspruch findet.
Auf jeden Fall. Also speziell in der Corona-Zeit natürlich ist der Zuspruch noch höher geworden, weil halt sehr viele Leute einfach nach neuen Abenteuern gesucht haben. Und da ist es natürlich, hat der Sport sehr geboomt. Und X-Halbs ist natürlich, wie du sagst, einfach das größte Event, das in der Paraglide-Szene gibt. Und hat sicher mehr Reichweite wie jetzt in der Paraglide-Weltcup, wo es rein ums Fliegen geht. Aber X-Halbs ist halt, es ist einfach für die Leute greifbar. Es ist halt einfach was, okay, ich verbinde jetzt das Gehen mit dem Fliegen und habe dadurch das Paragliden einfach greifbarer in dem Eventformat, wie jetzt wenn ich einen reinen Flugwettkampf mache. Und weil es eben die Leute sich nicht so wirklich vorstellen können, okay, um was geht's da und wieso ist der jetzt schneller wie der andere? Und bei X-Alps oder speziell in den High-Can-Fly-Wettkämpfen ist es eben greifbarer. Okay, der geht schneller auf den Berg rauf, ist jetzt schneller dort, okay, jetzt fliegt er schneller. Und natürlich sehr, sehr gut aufbereitet einfach mit dem Live-Tracking und dem Ganzen. Und es macht süchtig. Und auch sehr, sehr viele Leute, die in meinem Umfeld, die jetzt nichts mit Paragliden zu tun haben, erzählen mir dann von meinem Rennen, wo ich mir denke, boah, wie geht das? Ja. Wieso schaust du dir das so genau an oder warum interessiert dir das? Aber irgendwie ist es doch dann, wie gesagt, es wird trotzdem greifbar für die Leute und die Leute interessiert es und dadurch hat das Rennen inzwischen eben auch so eine große Reichweite.
Ja, ist so. Ich zähle mich da voll mit ein, weil jetzt fliege ich ja selber auch nicht, aber ich finde es einfach wahnsinnig cool, das zu verfolgen. Aber ich habe mich gerade gefragt, ist es wirklich so einfach und trivial, wie du es gerade geschildert hast? Also der geht schneller den Berg hoch, dann fliegt er schneller und ist schneller.
Nein.
Nicht wirklich, oder? Also weil, wie läuft so ein Wettkampf an sich ab?
Also, wie läuft so ein Wettkampf
ab? Was sind so die wichtigsten Regeln? Wer gewinnt am Ende?
Grundsätzlich gewinnt der am schnellsten Ziel ist.
Das ist ganz trivial.
Ganz einfach. Aber Paragliden oder das speziell die High-Can-Fly-Wettkämpfe sind einfach ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Also ich sag, oft einmal haben manche Leute, also manche Athleten, manche Leute, manche Teilnehmer einfach Glück. Und im nächsten Moment sage ich dann oder denke immer dann oft einmal wieder, okay, aber wenn immer die gleichen Glück haben, ist es dann nur Glück. So Kriegel Maurer wird sehr, sehr, sehr vielen was sagen.
Ja.
Ist einfach jetzt zum das ist jetzt kein Blödsinn sagt, zum 9. Mal hat das X-Halbs gewonnen. X-Halbs ist seit das Rennen gibt in 2003 von den Schweizern dominiert.
Also alle 2 Jahre, oder?
Genau, alle 2 Jahre und seit 2003. Und was natürlich auch ein bisschen dadurch erklärbar ist, also wenn du in der Schweiz unterwegs bist und dort fliegen gehst, es ist einfach fürs Paragliden oder für den Sport unglaublich. Also das sind einfach so viele Möglichkeiten, die du vielleicht in unserer Gegend nicht so hast. Eben mit den Bergen und mit der Gegend, genial. Und das Paragliden oder der High-Can-Fly-Sport hat einfach sehr, sehr viel mit Erfahrung zu tun. Also was funktioniert bei welchen Bedingungen. Und okay, der geht schneller am Berg rauf und fliegt dann deshalb schneller, so funktioniert es halt nicht. Weil das Thermikfliegen oder das Streckenfliegen eben nur bei thermischen Bedingungen funktioniert. Und die thermischen Bedingungen habe ich eben jetzt nicht jeden Tag von Punkt 11, sondern jeden Tag ein bisschen unterschiedlich und oft einmal zwischendurch Regen und dann eine Stunde später aber wieder gute fliegbare Bedingungen. Und es ist halt grundsätzlich ist natürlich meistens schon ein Vorteil, vorne zu sein, das heißt zu führen oder weiter vorne im Feld zu sein. Aber oft einmal kann es natürlich auch sein, dass ich mich sehr, sehr anstrenge am Boden, an Tag, wo sehr, sehr schlechtes Wetter ist, um 10 Kilometer weiter zu Fuß gehe oder schneller zu Fuß gehe und deshalb 10 Kilometer weiter komme wie bei anderen. Bin dann super müde, super fertig, am nächsten Tag fliegt der andere über mich drüber. Und also es ist eben, wie gesagt, einfach ein sehr, sehr komplexes Thema.
Also es ist schon eigentlich auch viel taktieren, weil du könntest rein theoretisch sagen, hey, mit Wetterbericht und allen Daten, die ich sonst so habe, ich mache heute, auch wenn ich gerade eigentlich mich noch fit fühle, aber ich mache heute am Boden Piano und laufe halt, keine Ahnung, nur 12 statt 25 Kilometer.
Genau.
Und könnte dann rein theoretisch an dem Tag früher Feierabend machen, weil ich halt darauf spekuliere, dass ich am nächsten Tag viel weiter fliegen kann. Und andersrum ja aber genauso, oder? Dass du sagst, weiß nicht, morgen könnte es sein, dass wir fast gar nicht fliegen können.
Genau.
Deswegen schaue ich, dass ich heute so viel wie möglich Strecke am Boden mache.
Genau, so ist es. Also ich schaue im Endeffekt immer am Ende vom Tag, dass ich so gut wie möglich in einen Ausgangspunkt komme, wenn der nächste Tag fliegbar ist, um wieder gut fliegen zu können. Weil in der Luft kann ich, an einem guten Tag 30 Kilometer pro Stunde zurücklegen. Luftlinie. Dafür brauche ich am Boden viel, viel länger. Und auch wenn ich nur mit 15 km/h Luftlinie unterwegs bin, bin ich immer noch viel, viel schneller wie am Boden. Das heißt, Fliegen, grundsätzlich die Rennen gewinne ich beim Fliegen. und nicht beim Laufen. Nur geht es schon immer wieder darum, also ich kann mit Laufen oft einmal was gut machen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich bin irgendwo früher gelandet wie der andere, laufe aber schneller und bin wieder gleichzeitig am Startplatz. Und muss dann eben taktieren und beim X-Alps, es entwickelt sich, also das Rennen wird immer schneller. Und es entwickelt sich schon immer mehr in die Richtung, dass wirklich beim Fliegen ja zugeht wie bei Streckenflug, reiner Streckenflugwettkämpfen, wo es nur ums Fliegen geht und wo es darum geht, ein bisschen schneller zu fliegen wie der andere. Aber natürlich geht es im Endeffekt darum, so weit wie möglich an den Tag zu kommen. Das heißt, nur immer Vollgas pushen in der Luft, da geht es eben recht schnell einmal, dass man irgendwo wieder landen muss, weil man eben nicht mehr hochkommt.
Ja.
Und da ist bei den Hike-and-Fly-Rennen grundsätzlich schon so, dass ich einfach sicher in der Hinsicht, dass ich nicht landen muss. Das heißt, immer schön hochfliege, hoch aufdrehe, also die Thermik so zu nutzen, dass ich immer die ganze Höhe mitnehme und dann eben wieder weiter. Also vielleicht einmal so grundsätzlich zur Erklärung, okay, wie funktioniert Streckenfliegen. Ich habe Sonneneinstrahlung auf dem Hang, habe eben die Luftmasse über dem Hang, die sich dadurch erwärmt und die aufsteigt. Also warme Luft ist leichter wie kalte und deshalb steigt sie auf und formt dann Wolken. Also irgendwann habe ich das Kondensationsniveau und dann entsteht eben eine Wolke. Und unter einer Wolke an einem guten Tag ist dann eben die warme Luft, die aufsteigt. Dort kann ich hinfliegen und dann eben in dem Warmluftpaket aufsteigen. Und mit der Höhe, die ich dann habe, kann ich gleiten. Das heißt, ich habe ein Gleiten mit meinem Gleitschirm von 1 zu, sagen wir, 8, 9. Das heißt, von dem einen Meter, den ich höher gemacht habe, kann ich dann 9 Meter gleiten. Das heißt, wenn ich 1000 Meter aufdrehe, kann ich 9 Kilometer weit gleiten.
Ja, spannend,
und
okay.
Fliegt dann eben zur nächsten Thermik und versucht dort eben oder muss dann eben wieder mir herleiten. Ich sehe die Luft natürlich nicht, aber ich kann mit Erfahrung sagen, okay, da steht der Wind drauf, da steht die Sonne drin, da wird es hochgehen. Und das ist dann eben reine Erfahrung. Und sagen, okay, dort geht's hoch und dort kann ich Höhe machen.
Das ist ja wahnsinnig komplex.
Extrem.
Okay, also jetzt mal für unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nie aus dem Wettkampf mitverfolgt haben. Ihr habt dann aber trotzdem ja so Korridore, in denen ihr fliegen dürft.
Genau.
Oder also ihr könnt jetzt nicht random sagen, also es ist ja Punkt A nach Punkt B rein theoretisch. Und ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ich fliege wirklich so komplett, wie ich will. Oder auch am Boden, ist auch die Strecke eigentlich auch vorgegeben, oder?
Am Boden grundsätzlich nicht. Na, am Boden kann ich gehen, wo ich will. Autobahnen sind verboten, Tunnel, die irgendwie zwei Täler verbinden, sind zum Beispiel verboten am Boden. Aber in der Luft ist es natürlich ein bisschen komplexer. Speziell bei so einem großen Rennen wie X-Alps, das über so einen weiten Raum einfach geht. Natürlich einerseits meine Lufträume, wo das Fliegen sowieso verboten ist.
Das heißt, Einflugschneisen und so.
Genau, wo ich eben einfach über am Flughafen eine Zone habe, in der ich einfach nicht fliegen darf. Und dann wird das Ganze aber noch ein bisschen komplexer. Dann gibt es Naturschutzzonen, wo ich teilweise einfach nur nicht starten und landen darf, wo ich aber drüber fliegen darf. Dann gibt es Zonen, die bis zu einer gewissen Höhe über Grund nicht fliegen darf. Das ist nicht weniger schwierig geworden in den letzten Jahren, nachdem halt jedes Jahr noch ein bisschen mehr dazukommt. Und es wird jedes Jahr ein bisschen schwieriger. Und ja, wie lange das natürlich noch so machbar ist, das Rennen, ist natürlich auch einfach schwer zu sagen, weil es schon noch, Paragliden ist grundsätzlich schon noch ein Sportart, wo ich sehr, sehr viel Freiheiten habe und wo ich sehr, sehr ja, viel einfach machen kann oder darf. Und was sehr, sehr einfach ist. Aber wie gesagt, die Lufträume werden nicht weniger und das Ganze wird nicht weniger komplex. Also man muss sie im Vorhinein schon auch sehr, sehr viel damit auseinandersetzen, mit der Route, wo funktioniert was. Mhm. Deutschland war zum Beispiel letztes Jahr so, dass bis, also in den vorherigen Ausgaben war es grundsätzlich immer so, dass wir so eine Spezialgenehmigung quasi bekommen haben für das Rennen, dass wir überall starten haben dürfen. Landen darfst du grundsätzlich überall, wo du davor auch fliegen hast dürfen. Also du kommst nicht immer zum offiziellen Landeplatz. Das heißt, ich muss grundsätzlich dort landen dürfen, wo ich halt noch hinkomme. Aber starten ist natürlich ein bisschen anderes Thema. Und da ist in Deutschland grundsätzlich die Regel, dass ich nur auf offiziell zugelassenen Startplätzen starten darf. Und das sind halt nicht so viele. Das heißt, wenn ich in Deutschland irgendwo gelandet wäre, dann hätte ich halt zum nächsten Startplatz gehen müssen, der vielleicht 15 Kilometer weit weg ist und dann auf der falschen Seite vom Berg. Und ja, was das Ganze halt schon sehr, sehr viel komplexer macht oder fast nicht mehr machbar.
Also eigentlich gibt es am Ende ja auch im Worst Case voll die Unterschiede, welcher Athlet wie viel auch gelaufen ist.
Natürlich, extrem. Also da sind sehr, sehr große Unterschiede. Also es ist oft nicht so ein Sportart, wo ich eben den direkten Vergleich oft einmal habe. Aber am Ende vom Tag ist es trotzdem wieder so, wie ich vorher gesagt habe, wenn immer die gleichen Glück haben, ist es halt oft einmal nicht mehr Glück, sondern doch irgendeine Taktik dahinter, wo ich gesagt habe, okay, das hat funktioniert und das hat nicht funktioniert.
Kurze Werbung.
Hey Leute, ich habe ein kurzes Ratespielchen für euch. Was ergeben jeweils die ersten beiden Buchstaben von Sattler, Leder Und waren? Ganz genau, Salewa. Vor knapp 90 Jahren wurde die Firma von Josef Liebhardt gegründet. Zu diesem Zeitpunkt stellte Salewa hauptsächlich Fototaschen, Rucksäcke, Lederfußbälle und Motorrad-Tanktaschen her. Alles natürlich aus Leder. So richtig in den Bergsport ist die Firma dann 1955 eingestiegen, nämlich mit der Entwicklung des Andenrucksack für Hermann Huber. Der spätere Salewa-Geschäftsführer hatte den Rucksack auf seiner Andenexpedition dabei. Die Hohleisschraube ist heute Standard im Alpinismus. Wer hat's erfunden? Nee, nicht die Schweizer, sondern die Entwickler von Salewa. 1960 war das eine echte Innovation und dafür steht die Marke auch heute noch. Für Innovation im Bergsport. Ein gutes Beispiel dafür ist die neue Sella Free Kollektion. Die Freeride-inspirierte neue Skitourenlinie von Salewa vereint Ästhetik und Funktionalität perfekt miteinander. Lässige Passformen in zeitlosen Farben für dein persönliches Skitour-Abenteuer, so vielseitig und gut durchdacht wie nie zuvor. Wenn du neugierig bist auf die Sella Free Kollektion von Salewa, dann schau doch mal in den Markenshop von Salewa bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Jetzt waren deine ersten X-Alps 2021.
Genau.
Da war es so, weil musst frühzeitig abbrechen, oder? Wegen der Verletzung?
Genau, ja, genau. Also ich war natürlich sehr, sehr motiviert. Einfach meine ersten X-Alps. Ich habe heute in meinem Story-Archiv von Instagram einen Post oder einen Story-Post von Salewa gesehen, wo sie ein Interview gemacht haben mit mir. Und habe gesagt, ja, mein größter Traum ist, bei Red Bull X was mitzumachen. Und 2021 war es eben dann das erste Mal so, ich habe mich beworben und bin eben drangekommen. Und ja, war dann eben extrem schade, dass ich, ich glaube, vierten oder fünften Tag bin ich beim Landen in der Schweiz, so ein Tal mit, die Schweiz ist grundsätzlich bekannt dafür, dass sie sehr, sehr viele Leitungen und Kabeln überall hinhängen oder eben einfach sehr, sehr viele gibt. Und ich wollte auf einer recht großen Wiese neben der Straße landen. Und war eben im Anflug zu der Wiese nach einem ganz normalen Abgleiter, das heißt, wir sind auf den Pass raufgegangen und wollten danach einfach runtergleiten und fliege eben dort den Pass runter und wollte dann eben, also ich habe die Stromleitung gesehen unter mir und wollte eben einfach über die Stromleitung drüber fliegen, das wäre sie locker ausgegangen, es war vom Abstand her locker genug. Und kurz bevor ich über die Leitung drüber geflogen wäre, habe ich so ein Telefonkabel einfach nur auf meiner Höhe 10 Meter drüber hängen gesehen, also das habe ich einfach davor übersehen. Mir einfach, also so ein Kabel siehst du oft einmal einfach überhaupt nicht oder ganz, ganz schwer.
Klar.
Und wenn es eben nicht irgendwie markiert ist. Und dann habe ich den Schirm halt sehr stark runterbremst und dann hast du einmal doch ein sehr, sehr starkes Sinken. Der Schirm war noch nass, weil es eben davor recht, es hat ein bisschen genieselt, glaube ich. Und wenn die Schirme nass sind, ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil sie dann schneller abreißen oder weniger schnell wieder zu fliegen anfangen, wenn du sie, also die Schirme haben zur Erklärung einen Anstellwinkel, das heißt einfach eine Geschwindigkeit, bei der sie fliegen. Und wenn der Schirm einfach zu langsam wird, dann reißt die Strömung ab. Das heißt, wie ein Stall beim Flugzeug oder eben beim Paragleiter genau das Gleiche. Die Strömung reißt ab und der Schirm fällt gerade runter. Und habe dann einfach einmal kurzzeitig ein sehr, sehr starkes Sinken. Und wenn das eben in Bodennähe passiert, dann landest du recht hart. Und habe mir dann eben meine Ferse geprellt und habe einfach nicht mehr weitergehen können. Was dann einfach extrem schade war beim ersten Mal, weil ich eben nicht weitermachen habe können. Aber ja, so ist es.
Umso cooler, dass letztes Jahr dann gut funktioniert hat.
Genau, so ist es.
Wurde da knapp an den Top 10 vorbei mit Platz 11.
So ist es, ja.
Aber dann so stark, oder?
Ja, also ich war auf jeden Fall sehr, sehr happy letztes Jahr. War dann kurz vorm Ende, hat dann nochmal echt gut funktioniert, weil wir in der Früh an Abgleiter mehr gemacht haben wie die anderen. Also wie, ich glaube, bei der Gruppe, die hinter mir war, waren der Aaron dabei, ich glaube, der Anders Markus, deutscher Pilot, und der Tengi, Franzose. Also so eine kleine Gruppe hinter mir eben. Und wir sind dann eben dort vor Matrei noch am Abend auf den Pass, Stück Richtung den Pass raufgegangen, in der Früh dann ganz rauf zum Grat, sind dann eben nach Matrei runtergeglitten und sind dann eben an Berg weiter dann wieder hochgegangen. Und die anderen sind dann quasi zum Thermalstart an Berg weiter hinten gewesen. Und bin dann dort gestartet, hat dann echt recht gut funktioniert Richtung Zell am See, also Richtung Ziel. Das war im Endeffekt dann der letzte Flug. Also du stehst am Startplatz und denkst, okay, das könnte jetzt der letzte Flug sein, wenn alles gut aufgeht natürlich. Es ist immer so, wenn ich die Thermik oder wenn ich das richtig mache und richtig fliege und das aufgeht, dann könnte ich jetzt dann ins Ziel kommen nach einer Woche, was sowieso extrem war. Also grundsätzlich rechne ich mal mit 100 Kilometer am Tag, die du zurücklegen kannst. Und da waren es im Endeffekt dann, wenn du rechnest, die 1200 Kilometer, die es sind, musst 200 Kilometer am Tag zurücklegen, dass das in 6 Tagen ausgeht.
Ja.
Also das ist ja von den Bedingungen her echt brutal gewesen. Simon, also der Kollege, mit dem ich die Flugschule gemeinsam mache, er hat im Vorhinein nur gesagt, na, heuer wird ein gutes Jahr, heuer wird das Wetter passen, weil jetzt war es schon so lange nicht mehr so, dass das Wetter richtig gut war, das heißt, heuer muss es so sein, also eben vor dem Rennen.
Hat sich bewahrheitet.
Und genau so war es, ja. Also ja, Simon war eben schon das erste Mal 2017 dabei, damals war ich noch Supporter dabei, weil er eben eigentlich, seit er zu fliegen begonnen hat, ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und ja, war super lustig, dass er das im Vorhinein so gesagt hat, und das war dann genau so.
Quasi prophezeit schon mal.
Genau. Und um noch einmal zurückzukommen, also am letzten Tag wandert eben an, bergweit da vorne, quasi wie das Feld, das so ein bisschen hinter mir war dann. Und da ist eben zwischen Platz, ich glaube ja, zwischen Platz 7 oder 8 und 11, 12, 13 alles offen gewesen so ein bisschen, weil eben sehr, sehr viel durch das gute Wetter hat sich das ganze Feld eben sehr, sehr zusammengeschoben, weil du halt einfach bei gutem Wetter kannst ja mehr als 200 Kilometer am Tag zurücklegen. Ich glaube, der längste Flug vom Damien, also von einem Franzosen beim Rennen, war, ich glaube, 250 oder sogar mehr Kilometer
so
Luftlinie. Also das ist einfach wirklich, das ist eine extreme Distanz.
Ja.
Dann oft einmal an einem Tag bin ich gelandet und habe gesagt, boah, jetzt 11 Stunden geflogen, brutal geil. Und meine Supporter sind währenddem 11 Stunden Auto gefahren.
Mhm.
Also die waren auch immer wieder heftig zu erzählen. Du fliegst da 11 Stunden, 300 Kilometer oder 200 Kilometer irgendwo durch die Alpen, stehst am Boden, rufst deine Supporter an, ja, wir sind in 5 Minuten da. Und dann ist er so, wie? Wie geht das? Wie geht das, dass die in 5 Minuten da sind?
Ja.
Also das ist schon immer, also ohne das Team funktioniert so ein Rennen nicht.
Ja, das wollte ich immer noch fragen.
Ja.
Also es ist Teamwork am Ende auch, oder? Wie viele Supporter ist das begrenzt?
Grundsätzlich kannst du so viele Leute mitnehmen, wie du magst, aber irgendwann wird es logistisch zu kompliziert.
Hast du da so eine Stammcrew?
Ja, also jetzt inzwischen, ich habe einen sehr, sehr guten Freund von mir, der früher Mountainbike-Weltcup gefahren ist, der eben einen sehr guten Hintergrund im Ausdauersport hat dadurch, der eigentlich mein Hauptsupporter letztes Jahr war und auch die nächste Edition, wenn ich dabei bin, wieder sein wird. Und dann eben zwei sehr, sehr gute Freunde von mir, einer da aus Innsbruck, ein Südtiroler, die mich da oft einmal bei den Rennen begleiten und ja, ein Physio meistens, der da dabei ist. Und genau, und dann werden die Aufgaben so ein bisschen verteilt. Also letztes Jahr haben wir es so gemacht, wir haben zwei Autos dabei gehabt, zwei Kalifornier, und hat letztes Jahr bei dem Wetter super cool funktioniert, aber für nächstes Jahr wäre es sicher cool, ein größeres Auto zu haben, weil oft einmal, wenn wirklich das Wetter schlechter ist, ist es einfach cool, wirklich ein größeres Auto zu haben, wo du drinnen kochen kannst.
Kennt jeder vom Campen, klar.
So ist es, ja. Also letztes Jahr bei dem Wetter war es perfekt. Ich glaube, die beste Kombi wäre wirklich zu sagen, okay, man hat ein kleineres Auto wie in Kalifornien und dann einen größeren Camper, wo du eben wirklich drinnen kochen kannst, dann duschen kannst da, was auch sehr, sehr wichtig ist nach so einem Tag.
Ja.
Und ja, wäre sicher sehr, sehr fein für nächstes Jahr.
Wie läuft da so eine Qualifizierung ab? Weil du hast vorhin gesagt, du hast dich beworben. Das ist ja nicht so wie bei jetzt den, weiß nicht, kennt man vielleicht aus dem Trailrunning, ein großes Event und Elite und Amateure starten im Prinzip zusammen.
Ja.
Ist ja da nicht so. Da gibt es ja quasi eine wirklich exquisite Athletenauswahl, die ja dann auch dementsprechend vorgestellt werden.
Genau.
Heißt, wie läuft da das Prozedere ab? Also, oder wann weißt du, ob du 25 dann dabei bist?
Ja, ich glaube, dass die Athletenbekanntgabe in zwei Wochen ist. Oder
okay.
Also jetzt die Tage einmal. Also du bewirbst dich. Es gibt eine Bewerbungsfrist, wo, glaube ich, mal so einen Monat lang einfach die offen ist, wo du ein paar Fragen ausfüllen kannst und einfach die so ein bisschen vorstellst. Wer bin ich? Was habe ich schon gemacht? Und welche Rennen habe ich vor allem auch schon gemacht? In der Vergangenheit war ich schon mal bei X-Alps dabei. Und dann wird eben vom Renndirektor und von dem Team von X-Alps werden halt einfach die ganzen Anmeldungen gesichtet. Und dann halt einfach entschieden, okay, welche 32 Athleten dann eben nächstes Jahr starten dürfen.
Also auf 32 ist begrenzt.
Genau, 32, aber 4 pro Land maximal grundsätzlich. Also 4. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie schon 5 auch einmal genommen haben, aber 4 oder 5 pro Land, ja.
Was würdest du sagen, ist tendenziell so die stärkste Nation?
Schweiz, kann man das? Ja, okay. Schweiz definitiv, ja. Die stärkste, würde ich mal sagen, aber auch natürlich Frankreich. In Frankreich kann man Paragliden studieren. Also ich kann in Frankreich, da gibt es wirklich einen Studiengang, wo ich sagen kann, okay, Paragliden.
Wild, dann, okay.
Ich habe mich auch noch nicht wirklich nie genauer darüber informiert, aber ich weiß nur, dass es so ist und dass es dadurch auch natürlich sehr, sehr starke Piloten, speziell im Weltcup, also speziell im reinen Streckenflug-Wettkampf, gibt es da aus Frankreich einfach sehr, sehr viel starke Piloten. Hm. Frankreich, Schweiz auch natürlich extrem, aber einfach speziell Alpenraum. Also die Piloten, die aus dem Alpenraum kommen und einfach da die Bedingungen kennen und da sehr viel fliegen, sind einfach bei dem Rennen sehr, sehr gut an natürlich. Mhm.
Wie schaut dein Trainingsalltag so aus? Weil wenn man sich dieses mal vorstellt, eigentlich braucht es ja so viele Komponenten. Klar, körperliche Fitness brauchen wir nicht überreden. Du musst unglaublich viel in diesem Speedhiking-Modus, Trailrunning-Modus zurücklegen. Fliegen sowieso, aber dann ja auch irgendwo diese mentale Komponente, vom Kopf her fit zu bleiben, die ganzen Wetterdaten richtig zu deuten und zu analysieren, das ist ja ein abnormaler Aufwand.
Ja, also wie schaut mein Trainingsalltag aus? Grundsätzlich natürlich einerseits, wie du sagst, das Ausdauertraining, was ich einfach auch sehr, sehr gern mache. Also ich tue sehr, sehr viel Radfahren in den letzten Jahren auch eben immer mehr, weil es mir einfach so persönlich auch sehr, sehr taugt. Im Winter sehr viel Skitouren gehen, was einfach ein super cooles Ausdauertraining für die Rennen einfach ist. An so einem Tag Rennen lege ich oft einmal 80 Kilometer teilweise auf der Straße zurück, wenn es wirklich ein sehr, sehr schlechter Tag ist. Also rein Kilometer auf der Straße. Und,
was dann heftig ist, ist ja dann nur ein Tag.
Ja, ist brutal.
Quasi eine Ultradistanz und am nächsten Tag, wenn es blöd läuft, hast du ja wieder einige Kilometer.
So ist es ja. Also heuer bei X-Bür, also das ist eben das Rennen in Spanien, das eben einmal vom Atlantik zum Mittelmeer geht, einmal quer über die Pyrenäen. Und ist quasi so das Rennen, oder eines der größten Rennen, das immer so in dem Jahr, wo nicht X-Alps ist, stattfindet. Und da war ich heute zum ersten Mal dabei und wir haben am ersten Tag wirklich einfach nur Regenwetter gehabt. Das heißt, das war den ganzen Tag Wolkenbasis, super tief und Regen. Also ich glaube, wir haben den Tag eine Stunde lang keinen Regen gehabt. Und das haben wir wirklich am ersten Tag einfach mal 2000 Höhenmeter rauf und runter und 80 Kilometer einfach zu Fuß gegangen.
Boah, geil.
Und dann bist du halt wirklich, also nach dem ersten Tag schon mal richtig, richtig, richtig fertig. Und am nächsten Tag geht es halt weiter, machst wieder deine Höhenmeter und Kilometer natürlich. Und da geht es halt einfach darum, keine Verletzungen aufzureißen. Einfach zu schauen, dass ich so gut wie möglich da nicht über Pace einfach gut und safe durchkomme und keine Wehwehchen quasi mir rein eingehe in die Füße.
Ja.
Und dann natürlich, ja, oft einmal, wie ich vorher schon erwähnt habe, bringt es da schon was, wenn du einfach schnell bergauf bist. Aber im Endeffekt geht es darum, sehr, sehr viel Höhenmeter am Tag dann oft einmal zu machen. Also wenn so ein Tag ist, der so halb fliegbar ist, kann ich eben sehr, sehr gut, sehr, sehr viel Strecke auch in so einem Hike-and-Fly-Modus quasi zurücklegen. Das heißt, ich habe nicht wirklich Thermik, wo ich mit meinem Schirm Höhe machen kann, aber ich gehe auf den Berg rauf, suche mir einen Startplatz, gleite quasi zum nächsten, gehe dort wieder rauf und gleite weiter. Ist natürlich auch immer wieder geländeabhängig, ob das jetzt effizient ist oder nicht. Oft einmal ist es einfach effizienter, auf der Straße zu gehen, weil wenn ich jetzt Offroad irgendwo 1500 Höhenmeter raufgehe und dann aber wieder ein Stück zurückgehe quasi und um dann wieder irgendwo hinzugleiten, bringt mir das recht wenig.
Ja.
Das heißt, da muss ich einfach davor planen und sagen, okay, was macht da Sinn, wie kann ich raufgehen und runterfliegen.
Deswegen liebe ich es, wenn Paraglider mit in der Gruppe sind bei der Tourenplanung, weil die sind meistens einfach Planungsweltmeister.
Ja,
ist so.
Sicher, du beschäftigst dich halt auch sehr, sehr viel damit, weil einfach einerseits sehr, sehr viel mit der Routenplanung und andererseits, wie du auch gesagt hast, mit dem Wetter natürlich auch. Also ich muss das Wetter sehr, sehr genau checken. Was ich halt immer extrem cool finde bei den Rennen ist einfach, du fliegst einfach bei so, so vielen verschiedenen Bedingungen und oft geht es an Tagen so, so gut, wo du sonst nie fliegen gehen würdest oder wo du jetzt nicht sagen würdest, man, heute ist ein guter Tag, heute kann ich so, so viel Strecke zurücklegen, machst du dann einfach nicht. Und bei den Hack-and-Fly-Wettkämpfen ist halt wirklich so, oft einmal wird der Tag viel, viel besser, wie er vorhergesagt ist. Und du fliegst einfach so lang, wie es halt geht. Also du startest und wenn ich jetzt nur runtergleite, cool, dann gehe ich am nächsten Berg rauf. Wenn ich wieder aufdrehe, dann kann es sein, dass danach die Sonne kommt und ich fliege nur 100 Kilometer an dem Tag oder mehr, je nachdem, wie es sich dann halt entwickelt. Und das lehrt da halt auch extrem viel fürs Leben, weil irgendwie ich starte und schaue einfach, was dabei rauskommt. Und wenn es gut geht, geht es gut. Und wenn nicht, dann stehe ich am Boden und muss halt wieder raufgehen.
Muss halt also, neu überlegen, gell? Eigentlich kannst du es wirklich halt eins zu eins aufs Leben übertragen.
Neu überlegen so, oder neu planen. Also, aber ja. Es ist so, ja, oft einmal zu viel erwarten ist natürlich schlecht. Aber was ich auch gelernt habe, definitiv bei den Rennen, zu wenig erwarten ist oft auch schwierig oder schlecht. Weil wenn ich dann irgendwie bis zu einem gewissen Punkt gekommen bin und dann dort im Kopf so ein bisschen abschalten und sage, okay, jetzt habe ich das, jetzt bin ich fertig. Und dann fliegen die anderen nur 20 Kilometer weiter. Und ich sage, boah, okay, eigentlich habe ich mein Ziel für den Tag erreicht. Aber jetzt sind die anderen 20 Kilometer weiter. Okay, jetzt habe ich einfach zu wenig quasi. Ja, ich habe oft einmal das Problem wirklich gehabt, dass ich sehr zufrieden war mit was ich halt erreicht habe an einem Tag Und dann sind andere eben noch weiterkommen. Und dann denkst du im Nachhinein halt, boah, okay, jetzt musst du halt wirklich oft einmal auch sehr offen bleiben im Kopf und sagen, okay, das geht jetzt noch und jetzt geht es wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter, obwohl ich eigentlich schon gedacht habe, ich stehe jetzt am Boden. Und das war's quasi für den Tag.
Also, ja, ist eine mentale Geschichte einfach, oder?
Genau, extrem, ja.
Ist es schon auch was man irgendwie spezifisch trainieren kann oder ist auch das was halt einfach über die Wettkampferfahrung dann sich aufbaut?
Sehr, sehr viel, was halt einfach schon Erfahrung ist und was du erlebst in Wettkämpfen. Also wenn du wirklich gut sein willst bei den Wettkämpfen, geht es einfach wirklich auch sehr, sehr stark darum, viel Wettkämpfe zu machen und man wird auch definitiv besser, wenn man natürlich das so umsetzen kann und daraus lernen kann. Natürlich immer nur, weil ich jetzt irgendwas mache, lerne ich nichts draus, aber wenn ich das dann eben für weitere Wettkämpfe umsetzen kann und sage, okay, nächstes Mal muss ich das so und so besser machen und reflektiere und sage, okay, was war gut, was war schlecht, dann kann ich natürlich daraus lernen und kann sagen, beim nächsten Mal mache ich es besser und beim nächsten Mal komme ich weiter.
Ja. Arbeitest du für den Ausdauerteil mit einem Trainer zusammen?
Teils. Ich habe jetzt begonnen, ein bisschen mit einem Trainer das zu machen. Aber für mich halt immer sehr, sehr schwierig gewesen, das in der Saison oder in der Flugsaison irgendwie zu kombinieren. Andererseits natürlich die Flugschule, was halt großes Thema ist oder was sehr, sehr viel Zeit einfach braucht. Und andererseits natürlich, ja, als Ausdauersportler bist du natürlich ja abhängig vom Wetter und ist oft einmal hart, wenn jetzt am Plan steht, 4 Stunden Grundlage, jetzt irgendwie mir aufs Radl zu setzen und an einem schlechten Tag 4 Stunden Radl fahren zu gehen im Regen, braucht halt sehr, sehr viel Disziplin. Aber beim Paragliden ist es halt umso schwieriger, weil an einem, ja, jetzt dann irgendwie an einem guten Streckenflug oder Flugtag zu sagen, okay, heute ist das Wetter gut, heute wäre es auch super fürs Ausdauertraining, aber dann gehe ich fliegen, weil ich eben für das auch trainieren muss oder einfach, ja, das Fliegen ist halt, du sammelst Erfahrung und das ist einfach extrem wichtig. Und an einem guten Flugtag schaue ich, dass ich eben, ja, Flugstunden sammle. Und dann gehen nicht trainieren.
Ja,
und
klar.
Da ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, das mit einem fixen Plan irgendwie zu verbinden. Mhm. Und im Winter tue ich mir dann natürlich ein bisschen leichter, weil ich einfach sagen kann, okay, ich konzentriere mich in der Zeit vom Jahr einfach ein bisschen mehr aufs Ausdauertraining, Krafttraining und kann mich dann einfach vorbereiten für die nächste Saison. Aber natürlich schaue ich auch im Sommer natürlich, dass ich, weil ich es einfach auch sehr, sehr gern mache, dass das Ausdauertraining nicht zu kurz kommt.
Das ist jetzt keine Last, sondern
überhaupt nicht,
du machst da dann sich gerne mit. Aber ja, kann ich mir schon vorstellen, das ist sau schwer, es ist alles zu kombinieren. Ja. Ich frage mich eh, wie du dann eigentlich noch ein normales, in Anführungszeichen, Leben damit reinbringst, also mit Flugschule. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was sich nicht ums Fliegen dreht?
Radfahren, ja. Also
ich aber
sehr,
das ist
sehr,
ja
sehr
auch
gerne Radfahren und im Winter Skitouren gehen. Das sind einfach so meine zwei Sportarten, die ich sehr, sehr gern mache.
Okay, und da kannst du auch mal wirklich so komplett abschalten und es ist nicht, okay, ich gehe jetzt Radfahren fürs Fliegen so,
nein,
sondern das ist dann schon auch...
Nicht, definitiv nicht.
Okay.
Also ich denke mir immer so ein bisschen, ich würde es auch extrem cool finden, irgendwie so im Ausdauersport da irgendwie auch mehr zu machen und zu sagen, okay, ich tue jetzt mehr Radfahren oder im Winter auch mehr Skitouren gehen und mich wirklich rein auf das zu konzentrieren. Würde mich auch immer sehr, sehr reizen eigentlich, weil es was ist, dass ich wirklich sehr, sehr gern mache und zu sagen, okay, einfach mal zu schauen, okay, wo könnte ich hinkommen, was könnte ich machen. Nur ist eben recht schwer kombinierbar. Also das habe ich auch irgendwann einsehen müssen in den letzten Jahren, dass das halt einfach nicht funktioniert. Ich kann nicht sagen, okay, ich will beim Paragliden sehr, sehr gut sein und aber nebenher auch im Ausdauersport irgendwie was erreichen oder da gut sein. Gut sein, ja, aber sehr, sehr gut sein funktioniert eben einfach nicht.
Das ist immer so die bittere Erkenntnis, gell?
Natürlich,
so,
ja.
Irgendwann muss man feststellen, es funktioniert nicht. Man muss sich für diese eine Sache entscheiden. So
ist es, ja. Aber wenn du dann halt anschaust, Kollegen von mir, die halt das hauptberuflich oder halt die Profis sind im Ausdauersport, oft einmal beneide ich sie nicht, aber oft einmal denke ich mir, okay, wenn ich so viel in das Ganze investiere, okay, dann kommen natürlich auch die Erfolge oder die Leistung. Aber natürlich, was man auch irgendwann einsehen muss, ist, es ist einfach sehr, sehr viel Veranlagung, oft einmal im Ausdauersport.
Ja.
Und wenn du das nicht hast, dann kannst du trainieren so viel, wie du willst und ja, kommst da vielleicht auch nicht weiter.
Voll.
Da ist Paragliden wieder was, das ein bisschen verzeihender ist oder wo nicht so da in Richtung Leistungsdruck, das ist nicht so extrem ist.
Mhm. Vielleicht mal noch ein ganz anderes Thema, auch sehr persönliches Thema. Wie gehst du mit dem ganzen Risikofaktor um? Also gibt es Momente, wo du beim Fliegen mal Angst hast?
Ja, definitiv.
Okay.
Also bei Rennen ist es schon oft einmal so, dass du halt sehr, sehr nah am Limit unterwegs bist einfach. Und Risikomanagement ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema in die Richtung, weil Paragliden ist speziell, wenn ich es wettkampfmäßig betreibe, schon wirklich, ja, da ist einfach ein sehr, sehr großes Risiko dahinter. Und ja, die Risikobereitschaft der Sportler bei den Rennen wird definitiv nicht weniger. Also das fällt mir schon auch sehr extrem auf oft einmal. Und für mich selber muss ich dann oft einmal wirklich auch sagen, okay, da gehe ich einen Schritt zurück und sage, okay, ich lande jetzt, weil macht gerade keinen Sinn, ich will mir nicht wehtun. Und mir ist der Sport grundsätzlich einfach so, so wichtig. Speziell in den letzten Jahren, wo ich sage, okay, ich will mich nicht verletzen, ja. Weil, ja.
Sind diese paar Kilometer, die du mehr fliegst, das wirklich wert, potenziell ein Jahr auszufallen?
Ist es das wert für das Rennen? Steht nicht so viel dahinter einfach. Und auch wenn es so wäre, steht es einfach nicht dafür, irgendwie bewusst was zu riskieren, wo ich mir wehtun kann. Anderes Thema, okay, wie ich selbst 21, war halt was, wo das du nicht wirklich irgendwie vorhersehen kannst. Und so sind die Rennen auch. Es kann bei den Rennen, es geht zwei Wochen teilweise, ich selbst geht zwei Wochen, es kann da so viel passieren. Und ich muss sagen, wir haben so ein Ritual, Simon und ich. Wir trinken unseren Kaffee in der Flugschule vor den Rennen. Und das Ziel ist immer, nach den Rennen sicher zurückzukommen und wieder gemeinsam einen Kaffee in der Flugschule zu trinken.
Ja, das ist ein cooles Ritual.
Und ja, hat die letzten Jahre Gott sei Dank immer sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist definitiv immer das Hauptziel. Also irgendwie da beim Rennen so viel zu riskieren, dass du da irgendwie wehtust, ja, steht meiner Meinung nach definitiv nicht dafür. Und wie gesagt, die Risikobereitschaft wird einfach nicht weniger, nur ich will deshalb nicht risikobereiter werden und das ist auch definitiv ein Ziel von mir, wo ich drauf bleibe.
Aber würdest du sagen, so jetzt in all den Jahren, in denen du fliegst, wie viel Prozent Restrisiko gibt's?
Boah, prozentuell das irgendwie zu sagen. Also Paragliden grundsätzlich ist eine sehr sichere Sportart. Am Anfang ist natürlich das Risiko da, dass ich es übertreibe, weil ich einfach aus Unwissenheit, weil ich einfach bei Bedingungen fliege, wo ich war mal mit einem Kollegen von mir unterwegs, der eben im Austauschsport sehr, sehr gut ist und sind dann zusammen auf den Berg raufgegangen und der Wind war oben eben nicht gut. Ist aus der falschen Richtung gekommen, war zu stark und eben ohne das irgendwie weiter zu erklären oder so, einfach gesagt, okay, du gehst jetzt ein Stück weiter runter, ich starte jetzt da und lande dann unten wieder bei dir rein. Und es waren halt einfach wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Bedingungen. Ich sage immer, ich muss einfach, wenn ich starte, muss ich einfach im Worst Case, wie die Bedingungen jetzt dann sind, immer nur wissen, okay, dass ich das Ganze handeln kann. 100% weiß ich es natürlich nie.
Ja, das wollte ich eben fragen.
Ich muss insoweit sagen können, okay, wenn der Worst Case eintritt, dann kann ich das immer nur handeln, weil ich es eben schon einmal gemacht habe oder weil ich weiß, dass ich bei den Bedingungen den Schirm offen halten kann und auch im Lee, also so quasi auf der windabgewandten Seite vom Berg, wo ich starke Turbulenzen habe oft einmal, dass ich damit umgehen kann und dass ich zu 90% zum Beispiel den Schirm trotzdem offen halten kann, weil ich weiß, wie es ist und weil ich es eben vielleicht schon einmal im Training erlebt habe. Und habe dann eben gesagt, ja, eben geh ein Stück weiter runter und irgendwann fliege ich da eben so, es waren wirklich sehr anspruchsvolle Bedingungen und sehe dann irgendwann, wie ein Schirm auspackt. Und dann so, oh, probieren anzurufen, hebt nicht ab, das Handy ausgeschaltet gehabt und startet dann eben raus. Und er war halt auf einem Level, wo er mit den Bedingungen noch nicht umgehen hat können. Und hat man dann halt auch wirklich einfach extreme Sorgen gemacht um ihn, weil, ja, war wirklich eine Situation, die ganz anders ausgehen hätte können. Er ist da rausgeflogen, es hat ein bisschen gewackelt, es ist nichts passiert und er ist unten wieder gelandet. Und in dem Moment weiß er als Anfänger einfach überhaupt nicht, wie gefährlich das gerade sein hätte können. Schirm klappt, ich drehe zurück in den Hang und es passiert, also ich bin schwer verletzt, ist ausgegangen vor der ganzen Situation. Und eben, das ist einfach der Punkt, ich muss vor dem Start quasi wissen, okay, ich kann mit dem umgehen. Und am Anfang ist eben die Unwissenheit oft einmal das Problem. Dann natürlich irgendwann in einem Bereich, wenn ich das Ganze sicher betreibe, ist es einmal sehr, sehr sicher und sehr, sehr gut zu machen und das Risiko ist sehr, sehr gering, dass irgendwas passiert, wenn ich bei einfachen, guten Bedingungen fliegt und das auch schon richtig einschätzen kann. Wo natürlich das Risiko auch noch wieder steigt, ist, wenn ich in Richtung Bewerber gehe und einfach sage, okay, geh näher ans Limit, weil die anderen machen es auch und wenn ich es nicht auch mache, dann habe ich keine Chance. Und das ist definitiv so. Die anderen haben eine gewisse Risikobereitschaft und es ist wie in jeder Sportart.
Ja.
Nur, was man schon definitiv sagen muss, der Hack-and-Fly-Sport ist nur sehr, sehr offen und weniger reglementiert. Ich kann grundsätzlich bei jedem Bedingungen fliegen. Es gibt nicht irgendwie von der Rennleitung jetzt, okay, von der bis der Zeit ist so und so viel Wind vorhergesagt, da darf ich nicht fliegen. Gibt's nicht. Und ist auch gut so, meiner Meinung nach, ist natürlich immer zu sagen, okay, wer sieht das wie, nur so, das irgendwie so zu reglementieren, wäre auch nicht richtig oder wäre auch nicht wirklich machbar, weil 10 Kilometer weiter ist es gut fliegbar und super einfach. Und 10 Kilometer weiter hinten ist halt der Wind durch das, dass es irgendwie regional anders ist, um 20 km/h stärker und einfach am Limit oder vielleicht auch über dem Limit. Und das muss ich halt 100% in Eigenverantwortung einschätzen können und sagen, okay, fliege ich jetzt noch oder fliege ich nicht. Und das ist im Endeffekt der Punkt.
Ja, macht Sinn. Ja. Aber man bekommt ja schon auch immer wieder viel mit von Unfällen und so weiter.
Natürlich, ja. Es wird nicht weniger, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Ja. Macht es was mit dir? Also vor allem dann, wenn man irgendwie auch irgendwie Bekannte aus der Szene oder aus anderen Sportarten, gibt es auch trotzdem viele, die auch einfach fliegen, wenn du da wieder mal was mitbekommst und du weißt nicht, du bist dann am nächsten Tag wieder unterwegs zum Fliegen, spielt das in deinem Kopf eine Rolle oder blendest du das mit Absicht alles aus?
Was ich schon sagen muss, ist also heuer die ganzen Unfälle, die man in die Zeitungen und in die Medien so mitbekommt, sind sehr, sehr viele Unfälle einfach von Hobbypiloten und ja, Anfängern und auch Freizeitfliegern. Wirklich so in der Hike and Fly oder in der Wettbewerbsszene hält sich aus meiner Sicht schon in Grenzen. Also die sehr, sehr guten Piloten, es passiert schon immer wieder mal was. Aber ja, natürlich, wenn was passiert, sind die Unfälle halt dann gleich mal oft einmal ja, schlimm. Aber ja, heuer war schon einmal ein Thema, wo ein sehr, sehr guter oder einer der weltbesten Piloten einfach tödlich verunglückt ist, wo dann eben das Ilsbühr direkt danach war, wo du einfach schon einmal am Start stehst und einfach ja definitiv für die noch einmal sagst, okay, was irgendwie da so weit ans Limit zu gehen, das steht nicht dafür. Und einige Piloten sind deshalb auch nicht gestartet, weil es einfach ein guter Freund war. Also es macht schon definitiv was mit dir, wenn du von solchen Unfällen hörst. Das eine ist eben, wenn Freizeitpiloten im Baum landen, sich einen Fuß umknacksen. Okay, wird in der Zeitung oft einmal sehr, sehr extrem dargestellt und davon hört man leider auch sehr, sehr viel in letzter Zeit. Aber das andere Thema ist wirklich, wenn du weißt, da sind wir wieder bei den 90%, was ich vorher gesagt habe. Zu 90% kann ich bei den Bedingungen den Schirm offen halten. Das war sicher ein Pilot, der gleich gut, wenn nicht besser war, was Schirmhandling angeht. Und dann hört man eben von einem Unfall, wo der im Lee von einem Berg irgendwie einen Klapper kassiert hat, also ein Schirm eingeklappt ist, weil das eben nicht richtig war, weil es einfach, also ab einem gewissen Grad von Turbulenz geht man einfach mein Steuerweg sozusagen aus. Das heißt, ich kann den Schirm, ganz egal, ob ich das jetzt richtig oder falsch mache, nicht mehr offen halten. Wenn ich Höhe habe, ist es immer safe. Mit Höhe kann ich immer, ich kann meinen Rettungsschirm verwenden, ich kann versuchen, das Problem irgendwie zu lösen. Gefährlich wird es immer nur dann, wenn es knapp über dem Boden ist. Und natürlich, da ist dann halt einfach, wenn ich eben, wie gesagt, sage, okay, es war ein Pilot, der vom Level her einfach mindestens gleich gut war wie ich. Okay, da denkst du halt dann schon mal länger drüber nach, definitiv, ja.
Ja, glaube ich. Und ist auch, glaube ich, gut, dass man da dann drüber nachdenkt und da immer so eine gewisse Reflexion einfach auch geht. Ja. Nimm uns mal noch ganz kurz mit so zum Ende in Richtung Zukunft, Zukunftsaussichten. Was hast du noch vor? Wo soll die Reise noch hingehen? Gibt es ein ganz, ganz großes Ziel noch irgendwie?
Ja, natürlich. Also für die nächsten Jahre wäre auf jeden Fall das Ziel, in der Wettkampfszene weiter zu fliegen. Und das nächste große Ziel ist auf jeden Fall X-Alps 2025. Eben die Athletenauswahl ist irgendwann nächste Woche, glaube ich. Wenn wir sehen, wie es ausschaut. Aber
Daumen sind gedrückt.
Ja, das ist auf jeden Fall für nächstes Jahr mal so kurzfristig, kurz- oder langfristig, je nachdem, wie man sieht, das Ziel. Aber ja, natürlich in die Zukunft schauen, natürlich auch, es gibt einfach sehr, sehr viele persönliche Projekte, die man mal verwirklichen will. Und eben auch in Richtung Projekte wäre cool, wenn da mal mehr Zeit ist dafür, das auch zu machen. Aber natürlich, so wie es jetzt ist, kurzfristig gesehen, auf jeden Fall bewerbstechnisch, da ja weiter zu versuchen, sich selber zu verbessern. Ja,
ja, sehr cool. Dann Tommy, dafür alles, alles Gute. Wir drücken die Daumen. Und an euch da draußen, wenn die Gegend rund um Graz gar nicht so weit weg ist von euch und ihr mit dem Fliegen anfangen wollt, dann wisst ihr jetzt, wo ihr unbedingt hin müsst. So ist es. Dann habt ihr da die passende Anlaufstelle. Tausend Dank für deine Zeit, hat mega Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Das war die Interviewfolge mit Tommy Friedrich. Ich muss zugeben, mich hat schon wieder das Fliegerfieber gepackt und ich überlege mir das mit dem Flugschein nochmal. Unglaublich, was da für Tourenpotenziale schlummern. Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, das Gleitschirmfliegen anzufangen? Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Euer Jan.